Ja, vielen Dank euch für das tolle Lied. Wir haben ja gehört von dem Teen-Event-Woche, was dort alles lief und war und auch das Thema, mit dem die sich beschäftigt haben, nämlich, wie komme ich zur Bedeutung? Was hat es mit der Bedeutung auf sich, mit dem Wert, mit dem, wer ich bin? Und ich dachte, das ist ein gutes Thema, was wir auch mal hier in dem Gottesdienst dann durchdenken oder andenken können und dann vielleicht weiterdenken. Von daher haben wir es überschrieben mit dem, durch dich weiß ich, wer ich bin. Und es ist ja gar nicht so einfach zu wissen, wer bin ich denn? Wenn man uns fragt, wer bist du? Dann, klar, gucke ich mal erstmal an mir so runter und ich stelle dann fest, das sind Kleidung, eine saubere Hose hoffe ich, ein sauberes Hemd auch und dann vielleicht auch noch die Leistung, die ich bringen kann. Das, was ich nach außen hin mache, viele Dinge, die da reinkommen. Aber wenn ich dann so gucke, dann ist es so, wie jetzt gleich auf der Folie, das ist so, wie ich mich wahrnehme. So sehe ich mich, wie jetzt den Kreis hier. Ich bin ein Mensch, ungefähr 1,85 Meter groß, paar Kilo zu viel auf den Rippen. Stehe heute hier, habe eine Predigt, ihr hört mich, ihr seht, was ich mache und ich gucke so an mir runter, ich habe eine pflegeleichte Frisur mir angelegt, nett, freundlich, aber ich weiß gar nicht, ob ihr mich auch so seht. Weil wenn wir jetzt die nächste Folie gucken, dann gibt es noch den, wie die anderen mich sehen. Wie sehen die anderen denn mich? Oder wie sehen die anderen dich? Als ich heute Morgen so mich fertig machte und dann fragte ich meine Frau, du kannst mich mal angucken, geht es so? Ich hoffe ja, dass alles so geht dann. Kam natürlich gleich die Rückmeldung, nee, also das Hemd, was du anhast, das ist hier im unteren Teil nicht so gebügelt. Da sagte ich, ich stehe hinterm Pult, das sieht man nicht. Oder der Kragen, der sitzt dann da schief. Oder vielleicht auch ihr an den Bildschirmen zu Hause, ihr seht jetzt irgendwas an mir, oh, die Brille ist anders, er braucht eine Brille, wusste ich gar nicht und so weiter. Wir stellen da fest, dass die anderen mich ganz anders wahrnehmen, als ich mich selber wahrnehme. Die haben eine ganz andere Sicht von dem. Die sehen vielleicht meine große Nase jetzt oder meine Ungeduld oder meine Nervosität, die ich an den Tag lege. Aber wie bin ich jetzt? Bin ich jetzt so oder so? Oder ist es so, dass es da sogar Schnittmengen gibt, dass das, wie der andere mich sieht, dem entspricht, wie ich mich selber auch sehe? Wir arbeiten ja sehr hart da dafür, dass der andere mich so wahrnimmt auch, wie ich mich selber wahrnehme. Wo gibt es da Übereinstimmungen? Wo gibt es Diskrepanz? Wo liegt die Schnittmenge? Bin ich so, wie die anderen mich sehen? Und wir arbeiten ja hart daran, dass die anderen einen guten Eindruck von uns bekommen. Wir gestalten, wir formen, wir polieren hier was auf. Wir haben Masken, also nicht nur die Masken, die alle jetzt tragen müssen, sondern es gibt ja auch Masken, die ich aufsetze, um, wenn ich gefragt werde, wie ist es? Oh, alles gut, alles gut, alles nett. Oder eine Fassade, die wir haben. Weshalb? Nun ja, ich denke, ich möchte ja geliebt werden. Ich möchte angenommen sein. Ich möchte gelobt werden. Ich möchte, dass man meine positiven Dinge sieht. Dass man erkennt, was bei mir gut ist. Doch bringt mich dieses Bemühen, dass ich nach außen den Schein richtig rüberbringe, wirklich weiter? Macht mich das zufriedener? Es hat mal jemand gesagt, wer seinen Wert beweisen will oder beweisen muss, der hat noch keinen. Und ich habe jetzt im Internet nach einem Ergebnis, ein Ergebnis gefunden von einer Umfrage in der deutschen Gemeinde, noch gar nicht alt, vielleicht 5 Wochen, 6 Wochen. Die haben eine Umfrage zur eigenen Identität dort gemacht und haben festgestellt, dass 70% derer, die daran teilgenommen haben, sagen, sie haben Selbstzweifel und sie vergleichen sich mit anderen. 60% fühlen sich oft minderwertig und 55% verspüren eine innere Leere. Also ich stelle fest, das Thema ist durchaus aktuell, nicht nur für die junge Generation, sondern auch für alle Generationen. Und wir entdecken dann, oder ich entdecke es bei mir, dass ich dann oft auch zu irgendwelchen Maßnahmen greife, da werde ich besonders aktiv, dass die anderen mich auch sehen und dass dann auch rauskommt, oh ja, klar, der ist ja richtig aktiv, der bemüht sich nach draußen jemanden zu sein, die sehen mich positiv. Nicht, dass ich was gegen diese Aktivitäten habe, wenn wir mitarbeiten, wenn wir irgendwas machen, was andere sehen, das ist grundsätzlich ja gut und wünschenswert, aber weshalb tue ich es? Tue ich das, dass ich besser gesehen werde, dass ich verbergen kann, was ich verbergen möchte. Und dann kommt noch das Dritte dazu. Jetzt haben wir, was ich, wie ich mich sehe, dann noch, wie andere mich sehen. Und jetzt kommt noch das dritte Aspekt dazu. Wie sieht Gott mich eigentlich? Wie sieht Gott mich? Mir fällt auf, wenn es um mich geht, wie ich mich selbst sehe, da habe ich so einen Reflex. Das geht nämlich da meistens um äußere Themen, um das, wie ich aussehe, wie ich rüberkomme. Und wenn ich jetzt darauf acht habe, wie Gott mich sieht, da geht es um innere Werte, da geht es um innere Themen. Und welche Kriterien legt Gott hier an? Und wo liegen hier die Schnittmengen? Da gibt es ja auch Schnittmengen, wie Gott mich sieht und ich mich selbst sehe oder wie Gott mich sieht und andere mich sehen. Gott lässt sich an der Stelle nicht beeindrucken durch Äußerlichkeiten oder gar verleiten, dass er da in die Falle reintappt. Wer bin ich? Welche Bedeutung? Welchen Wert habe ich? Auch dann, wenn ich keinen Titel mehr trage. Auch dann, wenn vielleicht meine Firma pleite geht. Wenn ich keinen Erfolg habe. Oder wenn meine Gesundheit verloren ist. Ich erinnere mich, ein bekannter Leiter von einem großen Missionswerk, der aus der Leitungsaufgabe ausgestiegen ist und in eine ganz kleine Seelsorgearbeit rüberwechselte, dem wurde gesagt von einem lieben Bruder, also wenn du dieses machst, wenn du jetzt weitergehst, dann bist du niemand mehr. Stimmt das denn? Bist du dann niemand mehr? Nein, das stimmt nicht. Aber ich stelle halt fest, dass es uns ganz wichtig ist, dass wir jemand sind und dass wir unsere Identität, unseren Wert, unsere Bedeutung aus dem ziehen, wie andere uns wahrnehmen, wie ich mich selber wahrnehme. Und übrigens, und natürlich auch, wie Gott mich wahrnimmt. Jetzt gibt es viele Aussagen zu dem, wie ich als Person bin. Auch Satan hat Aussagen über mich als Person, über dich als Person. Er kennt mich, er kennt meine Fehler, er kennt meine Macken. Er weiß, wie es bei mir ausschaut. Und das Interessante, was hier auffällt, er kennt mich auch bei Namen, aber er spricht mich immer nur mit meiner Sünde an. Anders ist es bei Gott. Gott kennt meine Sünde und spricht mich mit Namen an. Mir geht es manchmal wie meinem Auto. Unser Auto im Moment hat es ein Problem. Da ist irgendwas mit der Elektronik nicht in Ordnung, von daher funktioniert es nicht richtig und es macht keinen Spaß mit dem Auto. Das springt nicht an, heute Morgen auch, die Batterie ist leer gegangen von alleine. Ja, muss man halt nach einer Alternative gucken. Das heißt, es hat eine Macke. Das ist nicht so, wie es sein soll. Und jetzt sage ich zu dem Auto, Auto, du hast eine Macke. Wir müssen was machen. Aber da tut sich nichts, da ändert sich nichts. Seine Bedeutung, die Bedeutung vom Auto fällt mit der Funktionalität. Jetzt überlege ich mir, was kann ich machen, wie kann ich dem Auto helfen? Ich gehe mal rüber zum Bäcker, der hat so leckere Brötchen, vielleicht hat er aber auch für mein Auto einen guten Rat. Oder gehe ich lieber zum Metzger, der hat bessere Werkzeuge, vielleicht kann der mir ja helfen. Ich werde es nicht machen. Wir wissen alle, natürlich machen wir das anders. Wir gehen in eine Kfz-Werkstatt und wir lassen uns dort von den Spezialisten für Autos helfen, denn die kennen sich am besten da damit aus. Die wissen es ganz genau, was zu tun ist. Und wenn wir drüber nachdenken, wer wir sind und welche Bedeutung wir haben, dann tun wir gut daran, uns auch an den zu wenden, der uns Auskunft darüber geben kann, wer wir sind, nämlich unseren Schöpfer, der uns geschaffen hat, unseren Gott und Vater im Himmel. Und da ist es uns eine große Hilfe, wenn uns auch jemand an die Hand nimmt und mitnimmt, der dieses bereits selbst erlebt hat, der diesen ganzen Prozess durch hat und erlebt hat. Weil ohne das, dass ich Gott erkenne, gibt es auch kein brauchbares Selbsterkenntnis. Und Gott ist Spezialist für Dinge, wenn es um mich geht. Und ich lade ein, und wir haben den Text ja schon von Steffi gehört, in Psalm 139, da mal ein bisschen reinzudenken, reinzutauchen in dem, wie Gott mich sieht. Ist eigentlich ein Lied mit 4 Strophen, jeweils jede Strophe hat 6 Verse. Und die erste 6 Verse beschreiben in der ersten Strophe die Allwissenheit Gottes. Dass Gott alles weiß. Die zweite Strophe beschreibt die Allgegenwärtigkeit, die Omnipräsenz Gottes. Die dritte Strophe von Vers 13 bis 18, die Allmacht Gottes. Und die letzte Strophe von Vers 19 bis 24, da geht es um das, dass Gott heilig ist und was das mit dem David macht. Und der David beschreibt in dem Psalm so ein paar abstrakte Wahrheiten über Gott, aber er bleibt nicht in der Abstraktion stehen, sondern er beschreibt, wie Gott in ganz direkten Bezug in seinen Alltag rein hat. Wenn Gott alles weiß, dann weiß er auch alles über mich. Und wenn Gott überall ist, dann ist er auch heute hier, bei uns mit dem Saal oder bei euch zu Hause. Die erste Strophe, der allwissende Gott. Das waren die ersten 6 Verse. Wir sehen sie gleich auf der Folie oben. Der David, der pflegt hier eine enge Vertrautheit mit Gott und er wendet sich an Gott. Er weiß um seine Beziehung, die er mit Gott hat und sagt, Herr, du kennst mich durch und durch. Ich kann vor dir nichts verbergen. Mit allem, was mich angeht, kennst du mich. Es ist auf der einen Seite was Beängstigendes, wenn jemand alles über dich weiß. Es gab mal einen üblen Scherz oder einen bösen Streich, da wurden anonyme Briefe verschickt an etliche Menschen, nur mit dem Satz drin, es ist alles rausgekommen. Und es gab daraufhin sehr schlimme Reaktionen. Einige sind untergetaucht, ins Ausland sich abgesetzt, haben sich selbst angezeigt oder sich selber was angetan. Weil auf einmal alles rausgekommen ist, was in mir drin ist. Wer ich bin, ist auf einmal rausgekommen und die anderen wissen das jetzt. Aber dem David macht es keine Angst, dass Gott alles von ihm weiß. Er steigt in den Dialog ein zwischen dem, du und ich. Du kennst mich, du weißt, wer ich bin und obwohl ich so bin, machst du das. Und obwohl du mein, du mich, beschreibt seinen vertrauten Umgang mit Gott. Und David weiß, Gott hat ein tiefes inneres Interesse an ihm als Mensch. Und mit allen Facetten des Lebens, die so aus dem Alltag herauskommen, beschreibt er dieses Allwissen Gottes. Ich sitze, ich stehe, ich liege, ich gehe auf die Arbeit, vielleicht auch noch woanders hin. Das ganz normale Leben, den ganzen Tagesablauf, 7x24 Stunden in der Woche, registriert er, dass Gott alles von ihm weiß. Das können negative oder auch positive Dinge sein. Gott, du bist mit all meinen Wegen vertraut. Nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare. Nicht nur die Worte, die ich sage, sondern auch, was ich denke. Auch dann, wenn ich die Klappe halte, Gott weiß es, was ich sagen wollte. Du weißt es noch, bevor ich es ausspreche. Und interessant, an dieser Tatsache freut sich der David. Kann ich das auch? Freue ich mich auch daran, dass Gott mich durch und durch kennt. Gott weiß alles, absolut alles. Das kann uns ganz schön beschämen. Das kann uns auch ängstigen, demütigen. Aber es hat auch was Positives. Wenn Gott mich durch und durch kennt, dann brauche ich keine Maske mehr tragen, wenn ich zu ihm komme. Dann brauche ich keine Fassade mehr aufrechterhalten, wenn ich zu ihm komme, weil er weiß es ja eh schon. Und das Tolle jetzt, was der David entdeckt, trotzdem, dass Gott alles von ihm weiß, stellt er fest, Gott schließt ihn in seine Hände. Er umgibt von allen Seiten ihn und nimmt ihn in seine Hand und legt ihn segnend die Hände auf ihn. Es ist ein starkes Gefühl von Geborgenheit, was der David hier zum Ausdruck bringt. Kennen wir das auch, wenn wir an Gott denken? Egal, was wir tun, Gott schließt uns in seine Hände ein. Dem David ist es zu wunderbar und zu hoch. Er kann das nicht fassen. Er kann es nicht nachvollziehen. Ich ermutige, lass uns einstimmen in dem Staunen über Gott. Wir kommen zur zweiten Strophe, der Allwissenheit. Nachdem da nach der Allgegenwärtigkeit, nachdem die Allwissenheit Gottes bereits beleuchtet wurde, kommt die Omnipräsenz, die Allgegenwärtigkeit Gottes zur Sprache. Und mit einer rhetorischen Frage fängt der David hier an, wohin könnte ich denn fliehen? Wohin könnte ich denn gehen? Wo könnte ich mich denn zurückziehen von dir? Und er stellt fest, es gibt keinen einzigen Ort auf der Welt, wo er sich vor Gott verbergen könnte. Und er bringt es dann in den Versen 8, 9 und 10 in so eine Poesie rein, in eine Ausschmückung. Es hat was Poetisches. Dann wir lesen hier, je nach Übersetzung, von Flügeln der Morgenröte, ans äußerste Meer, mit Händen getragen oder wo die Sonne aufgeht, Sonne untergeht. David hat viele Erfahrungen gemacht, mit dem, dass Gott immer bei ihm war, auch in Schwierigkeiten. Und das Tolle ist, Gott sagt uns auch zu, Jesus sagt uns zu, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ist ein Zuspruch, der uns auch heute gilt. Gott ist bei uns. Sogar in der Finsternis, von Finsternis lesen wir hier. Wenn wir den Versuch starten würden, dass das Dunkle überall ist und dass die Helligkeit total verschwindet, Gott ist da und Gott ist Licht und er ist da mit seinem Licht. Und dieser Gedanke, dass Gott allgegenwärtig ist, flößt dem David keine Angst ein, sondern er weiß sich geborgen. Er weiß sich geborgen in Gott und er weiß, Gott ist mit allen seinen Eigenschaften für mich. Er ist nicht gegen mich, er ist für mich mit allem, was ihn ausmacht. Und wenn Gott für mich ist, lesen wir in Römerbrief im Kapitel 8, 31, wenn Gott für mich ist, wer oder was kann da noch gegen mich sein? Die Allwissenheit, die Allgegenwärtigkeit und jetzt die Allmacht schließt sich an. Und der David greift hier, um die Allmacht Gottes zu umschreiben und zu beschreiben, ein Beispiel auf. Das ist das Entstehen von einem Kind im Mutterleib. Wir alle, die wir hier sitzen und ihr zu Hause an den Bildschirmen, wir sind alle durch diesen Prozess gegangen. Nur wir haben kaum noch Erinnerung daran, wie das war. Aber Gott hat das ganze Universum, die Galaxien, Sonne, Mond, Sterne, Natur, Tiere, alles um uns herum geschaffen. Und den krönenden Abschluss, Mensch, das Meisterstück. Und wer dieses Wunder, ein Mensch, ein neugeborenen Mensch, einfach mal auch wieder sehen möchte. Es gab einige Babys, die geboren wurden in der Gemeinde. Geht dorthin, überzeugt euch selbst, welches Wunder dass das ist, was da ist. An der Stelle herzlichen Glückwunsch auch an die Eltern und an deren Familie. Wir freuen uns da mit euch. Nur diese eine Schöpfungstat Gottes zeigt die Allmacht auf für den David und erklärt, was wir selbst alle erlebt haben. Und wenn wir um uns gucken, immer wieder auch feststellen. Wer sowas schafft, maximale Kompetenz zeigt, dass aus nichts Leben entsteht, wer das kann, der kann alles. Das ist dem David ganz klar. Wer das kann, wer Leben schaffen kann, der kann alles andere auch. Und es geht hier nicht nur um den äußeren Körper mit seinen Gliedmaßen, sondern auch um den inneren Mensch. Wir lesen hier in manchen Übersetzungen, dass da von der Niere die Rede ist. Und die Niere war im Alten Testament immer das Synonym für Gefühle, für Empfindungen, für das, was wir als Psyche auch kennen. Auch dieses hat Gott geschaffen. Auch dieses hat Gott geschaffen. Und über allem, was David entdeckt, was Gott geschaffen hat, in dem Leben von Menschen, sagt er, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar, so einzigartig gemacht hast. Das ist ein Fazit, was er zieht. Das ist das Kapital, was Gott uns mitgibt, mit dem wir arbeiten können. Alles ist wunderbar gemacht. Großartig ist alles, was Gott gemacht hat. Kein Schrott. Auch wenn wir manchmal so vielleicht empfinden, weil die Sicht, wie wir uns selber sehen, nicht mit der Sicht, wie Gott uns sieht, übereinstimmt. Es ist kein Schrott produziert worden. Und darüber kommt der David zum Preisen Gottes, zum Lobpreis Gottes. Er ist überwältigt, wie Gott Leben entstehen lässt. Wunderbar, kunstvoll, einzigartig. Und Gott, du warst dabei, als das Ganze geschehen ist. Unsichtbar, es war noch verborgen, keiner hat es mitgekriegt. Du warst dabei. Da kann ich nur danken und Gott anbeten darüber, was er im Leben, was er als Leben schafft. Und weil Gott auch dich und mich mit all dem geschaffen hat, was uns auszeichnet und auch über uns dieses Qualitätsurteil der Schöpfungsgeschichte steht, Mensch, sehr gut, tröstet es mich unheimlich, auch gerade in den Situationen, wo wir manchmal auch an unsere Unzulänglichkeiten denken. Wie kostbar sind diese Gedanken Gottes über mich? Gott denkt über uns nach und der David empfindet diese Gedanken als kostbar. Die sind so kostbar und so zahlreich wie das Sand am Meer. Können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, dass Gott so zahlreich über uns nachdenkt, mit guten Gedanken, wo er sich über uns freut. Und wenn David sagt, wenn ich die alle aufzählen würde, ich käme nicht zum Ende, selbst wenn ich über dem Aufzählen einschlafen würde und am nächsten Morgen aufwachen, dann wärst du immer noch da mit den guten Gedanken, die du über uns hast. Das haut ihn richtig um. Und jetzt kommt ein Wechsel in der Sprache. Jetzt geht es auf einmal um ein ganz anderes Thema. Wir kommen zum Schlussvers. Zu dem, dass David feststellt, da ist Heiligkeit Gottes im Spiel. Und was bewegt denn David, habe ich mich hier gefragt. Ich meine, wir befinden uns im Alten Testament und der Wunsch nach Rache und Vergeltung war damals nicht ungewöhnlich. Doch es geht, und das stelle ich fest hier, dem David nicht um sich, um seine Ehre, um das, dass ihm was angetan wird, für was er sich revanchieren will, sondern es geht um Ehre Gottes. Und deshalb möchte er, dass Gott eingreift, dass Gottes Ehre nicht in den Dreck gezogen wird. Und weil David die Heiligkeit Gottes bewusst ist und er sich immer mehr auch mit Gott beschäftigt in seinem Denken, wie Gott denkt, wie Gottes Wesen ist, kommt es aus ihm raus. Er kann es nicht ertragen, wenn da hinterlistig über Gott geredet wird. Er kann nicht mit dem umgehen. Und für so jemanden, der so einen wunderbaren Gott so madig macht, hat er nichts als Hass übrig. Wir finden natürlich im Neuen Testament die Aufforderung zur Feindesliebe. Und vielleicht können wir aus dem Grund heraus, geht es mir selber so, diese Gedanken, die hier drinstecken, nicht immer ganz so teilen. Aber in all seinem Eifer, und das fiel mir halt auf, geht es um Gottes Ehre und um den Abscheu Sünde gegenüber. Und da möchte ich schon von ihm lernen und es auch für mich heute anwenden. Und ich ehre Gott auch in dem, wie ich mich selbst annehme, wie er mich geschaffen hat. Dass ich ihm danke und darüber staune und auch sage, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Gott ehren als Schlüssel für auch, dass ich mich selber annehmen kann. Trotz aller Unzufriedenheit in meinem Leben, was da vielleicht manchmal da ist. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Ohne dieses, dass wir Gott sagen, jetzt ist an dir, dass du mich durch und durch schaust, dass du guckst, was hat es mit mir auf sich? Wie ist es bei mir? Sollte ich nicht an meine oder auch Sünde anderer herangehen. Gott hilft mir, das zu erkennen. Wenn ich die eigene Mühsal und den Schmerz weiß und um die eigene Gefahr, dass ich mich von Gott abwenden kann, dann bitte ich Gott darum, dass er mich prüft, damit ich mich und andere annehmen kann, wie Gott mich gemacht hat. Durchforsche mich, sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und meine Gefühle. Hilf mir, dass ich sie richtig sehe. Hilf mir, dass ich sie mit deinen Augen sehe, was in mir abgeht. Der David ist voller Dank und Ehrfurcht und drückt es in dem Psalm aus. Er sieht das als Wunder der Schöpfung an, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Wie Gott Körper und Seele zusammengefügt hat. Und es füllt ihn mit Staunen und Anbetung. Der Psalm 139 ist eine echte Hilfe, um an Bedeutsamkeit zu arbeiten, um unseren Selbstwert, unsere Identität auch erkennen und entdecken zu können und sie in Gottes, jetzt gehe ich an mein Auto zurück, Fachwerkstatt dann auch reparieren zu lassen. Er macht Mut. Erkennen, wie Gott mich sieht, wunderbar gemacht. Und wie sowas ganz praktisch aussieht oder erlebt wurde, wird Anna sagen, wird Bericht geben, kurz aus dem, wie sie das vor ein paar Jahren schon, aber doch in ihrem Leben erlebt hat.
Ja, für mich war das ein ganz großes Thema, wo ich jung war. Und ich war 21 Jahre alt, habe mein Zuhause verlassen, meine Eltern, meine Familie und landete auf einer Bibelschule mit 100 anderen Studenten, in einer Wohngemeinschaft. Eine neue Welt ging für mich da auf, die ich vorher nicht kannte. Ich muss dazu sagen, dass ich mit 15 Jahren aus Mittelasien nach Deutschland gekommen war mit meinen Eltern und meinen drei Geschwistern. Und das war eine ganz neue Welt für mich. Ich hatte inzwischen Deutsch gelernt, hatte vieles verstanden, wie es hier läuft. Und trotzdem war ich nicht ein Teil von dem. Wir als Familie, als Gruppe fühlten uns geborgen in unserem Kreis und nicht in dem anderen. Das war immer noch fremd und vielleicht ein bisschen unnahbar oder man hatte das Gefühl, die mögen einen nicht. Und nun war ich mitten unter diesen Leuten und ich stellte Unsicherheit und Angst fest. Eines Tages, vielleicht waren 4 Wochen vergangen, kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und sagte zu mir, ich möchte dir helfen. Ich war total erschrocken, weil ich war eigentlich fröhlich, man sah mir nichts an. Und sie hat gesagt, sie möchte mir helfen. Okay, ich habe nachgedacht, bin zu ihr hin und habe gesagt, ja, worin willst du mir helfen? Und sie hatte diesen Blick von Gott bekommen, ohne dass ich irgendwas schon produziert, falsch gemacht hatte. Ja, diese Frau ist mit mir jeden Tag nach dem Essen in die Bibliothek, Tür zu, und sie hat nur dieses aus dem Psalm 139 gebetet für mich. Da habe ich den Psalm, glaube ich, das erste Mal überhaupt wahrgenommen, dass es den gab. Ich habe den, glaube ich, vorher nie irgendwie gesehen. Auf jeden Fall hat sie gedankt und dann sind wir wieder gegangen. Das ging Monate. Sie hat mit mir nichts groß geredet, nur gedankt für mich. Und dann hat sie mir den Rat gegeben, ich soll doch jeden Tag diesen Psalm beten. Morgens, mittags, abends. Das habe ich getan. Ich glaube, wir haben noch nie aus der ganzen Bibel so viel was gelesen wie diesen Psalm. Und auf einmal fing an, etwas in meinem Herzen zu geschehen. Unsichtbar für die anderen, aber sichtbar für mich. Da kamen Dinge hoch, dieses Nicht-Angenommen-Sein. In dem Land, wo ich aufwuchs, war Glauben verboten. Meine Eltern sind geheim mit uns in den Gottesdienst gegangen. Leute haben das trotzdem mitgekriegt. Wir waren keine Pioniere, die haben uns ausgelacht. Auf einmal kamen all diese Dinge hoch. Wir kamen nach Deutschland. Hier warst du wieder nicht zugehörig. Dort warst du nicht zugehörig. Ich fühlte mich als Außenseiter. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Welchen Sinn hat mein Leben? Und wer ist auch dieser Gott, wenn ich diesen Psalm immer wieder las und dachte, kümmert er sich um mich Anna, diese kleine Anna, diese unbedeutende Anna? So diese Fragen und diese Dinge kamen hoch. Dieses Reden mit dieser Frau nach Monaten hat sie mich Fragen gestellt und hat auf Dinge mich hingewiesen. Es war eine ganz einfache Frau, hat mit mir gebetet, mit mir diesen Psalm gelesen, Gottes Wort, und Gott hat angefangen, all das abzubrechen. Es bröckelte, auf einmal bröckelte dieses ganze Gebilde, dass ich nichts wert bin. Dieses Gefühl von Bedeutungslosigkeit. Es liefen viele Tränen, Masken fielen. Ich konnte vergeben, weil wo ich in der 8. Klasse war, hat die Schulleiterin mich 3 oder 4 Mal in ihr Büro gerufen und hat gesagt, sag dich ab von Gott, weil dann werde ich dafür gucken, dass du studieren kannst oder einen Beruf, sonst hatten wir keine Chance dafür. Und sie sagte, dann wirst du was. Und ich dachte, okay, wenn ich Gott kenne, bin ich nichts. Und all das brach runter. Ich habe unter Tränen Leuten vergeben, losgelassen, mich mit meiner Vergangenheit ausgesöhnt und angenommen. Und es vergingen Monate, bis ich dieses realisiert habe, Gott meint wirklich mich. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen Platz für dich, den kein anderer einnehmen kann. Du bist wertvoll, du bist begabt. Und deine Geschichte ist das Kapital, mit dem ich jetzt hier und in Zukunft was machen kann. Da fing Heilung an. Und das ist ein Prozess, der über mein ganzes Leben geschrieben stehen kann. Dieses immer wieder zu Gott gehen, dieses neue Leben in ihm zu leben, in dieser Freiheit, unabhängig davon, wer was über mich sagt, was denkt Gott über mich. Und all die Jahre, es war ein Fallen und ein Aufstehen. Ein Verletztwerden und wieder vergeben. Und übrigens auch ich verletze andere oder habe andere verletzt, ohne dass ich es weiß. Und ich bete immer, dass diese Menschen, die ich verletze, einfach bei Gott Vergebung erfahren, weil ich es ja noch nicht mal weiß, dass ich sie verletzt habe. Das hört nie auf, bis wir bei Jesus sein werden. Aber ich weiß, ich habe einen Ort, das ist das Kreuz und das ist Jesus. Und bei ihm und durch ihn darf ich sein, wer ich bin.
Und der Wert und auch die Bedeutung von irgendetwas, was wir haben, misst sich ja auch an dem Preis, den wir dafür bezahlt haben. Und wenn ich jetzt ans Kreuz gucke, dann stelle ich da fest, Gott bezahlt den unschätzbaren, hohen Preis für alle von uns, dass Christus für mich, für uns gestorben ist, damit ich Leben haben kann. Seine Motivation war Liebe zu mir und wir lesen davon auch im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 8. Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, nicht als wir einen tollen Wert hatten. Wir mussten nichts bringen. Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Sünder waren. Und Gottes uneingeschränkte Liebe zu uns ist Kernstück im Evangelium. Darum geht's. Und dies zu verstehen, ist so wie der Generalschlüssel, wenn es darum geht, wie komme ich zu Bedeutung? Wie komme ich zu Selbstwert? Wie komme ich zu Identität? Gott liebt mich. Er hat mich, er hat dich designed. Genial. Und alles, was Gott macht, ist gut. Und bei Mensch sagt das sogar sehr gut. Und Gott hat den höchsten Preis für mich, für dich am Kreuz bezahlt. Gott liebt mich. Eine lebendige Beziehung zu Jesus als Grundlage für meine Suche nach Bedeutung. Und wer Gott liebt mich von Herzen sagen kann, dessen Wert, dessen Identität und dessen Bedeutung ist in Gott selbst garantiert. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du das alles für uns bewirkt hast, dass du für unsere Sünden bezahlt hast und wir Leben haben dürfen, dass wir durch dich und in dir alle Fülle haben, dass wir in dir und durch dich auch Bedeutung kriegen, weil du uns adelst, weil du uns annimmst. Und ich möchte beten, dass du uns hilfst, dieses immer wieder auch mehr und mehr zu erkennen und uns auf deine Zusagen zu verlassen und uns nicht ablenken lassen davon. Danke, dass du uns in deinem Wort, auch in dem Psalm von heute, ganz klar sagst, wunderbar sind wir gemacht, weil du uns gemacht hast. Hilf uns, das im Alltag immer wieder auch zu bedenken. Danke, dass du bei uns bist. Amen.